Bradley White ist mein Cheftechniker in der Außenstelle L.A. Ehemals bei der NSA arbeitet er jetzt als ziviler Spezialist für das FBI. Nicht als Agent, was gut ist. Er ist wirklich kein Mann für den Außeneinsatz, viel zu aufbrausend. Aber ich vertraue ihm. Nachdem ich Bradley auf Standby habe, gehe ich zu den Aufzügen, wo Decker auf mich wartet, und wir fahren nach oben. Unterwegs drehen sich meine Gedanken unvermeidlich um die Vergangenheit. Nachdem Sterling Kate Mason ermordet hatte, verdoppelte ich unsere Bemühungen, die Privatsphäre zu schützen und die Art zu verändern, wie wir kommunizieren, und all die anderen großartigen Verheißungen aus den Werbevideos unserer Firma. In Wahrheit wollte ich mich einfach nur nicht dem stellen, was ich getan hatte. Mich in Arbeit zu stürzen, ließ mir einfach weniger Zeit, darüber nachzudenken. Und noch besser als zu Hause in Arbeit zu ertrinken, war es unterwegs von der Arbeit aufgefressen zu werden, denn so konnte ich allen Fragen nach dem Mord an Kate Mason ausweichen. Allerdings stellte keiner welche. Ich hatte natürlich recht gehabt. Die Pop-up-Nachricht war in dem Moment verschwunden, als Sterling mit dem Livestream begann. Das FBI fragte nie nach, was am technischen Ende der Sache passiert war. Man nahm an, es wäre alles nach Plan gelaufen, weil wir ihnen Sterlings genauen Aufenthaltsort hatten geben können. Man hat niemals nach der Message gefragt, und wir erzählten auch niemandem davon. Aber ich wusste, was wir getan hatten, und Jack auch. Das Bimmeln der Aufzugtüren holt mich in die Gegenwart zurück. Ich folge Decker durch den Flur, während in meinem Kopf die Gedanken um meine japanischen Partner und ihre Erfindung kreisen. Als wir um eine Ecke des Flurs biegen, sehe ich einen uniformierten Polizisten, der vor einer Türwache steht. Das heißt, er sitzt, um genau zu sein. Man hat ihm offenbar einen Stuhl aus dem Speisesaal geholt, und er lümmelt mit übereinandergeschlagenen Beinen darauf herum und löst das Kreuzworträtsel in einer Zeitung. Woher hat er die? Wird sowas noch hergestellt? Decker baut sich gebieterisch und kerzengerade vor ihm auf. Eine Naturgewalt. Ich muss zugeben, dass allein seine Größe imponierend ist. Als er sein FBI-Abzeichen zückt, springt der Uniformierte auf. »Special Agents Decker und Parker, FBI«, verkündet er. Der Polizist sieht mich an, und ich bemerke die Überraschung auf seinem Gesicht. Decker entspricht vollkommen dem Bild eines Special Agents des Federal Bureau of Investigation, angefangen von seinem Kurzhaarschnitt bis zu seinem G-Man-Anzug. Ich hingegen wohl eher nicht. Ich trage Jeans, ein T-Shirt mit dem Bild eines X-Flügeljägers aus Star Wars unter einem Blazer, dessen einziger Zweck darin besteht, das Abzeichen und die Waffe zu verstecken, die ich beide tragen muss. Ich schnappe mir mein Abzeichen und halte es dem Uniformierten aufgeklappt unter die Nase. Der zuckt nur mit den Schultern. »Moment, die Herren!« Er dreht sich um und schiebt eine Schlüsselkarte in das Türschloss. Die Tür öffnet sich und er steckt den Kopf ins Zimmer dahinter.
»Entschuldigen Sie, Detective, hier sind zwei Special Agents des FBI.«
»Tatsächlich? Schon?«
Die weibliche Stimme klingt kräftig und entschieden.
»Na, dann laden wir Sie doch zur Party ein.«
Er öffnet die Tür so weit, dass wir hineingehen können. Nach New Yorker Standard ist das Zimmer riesig, aber für den mittleren Westen eher Durchschnitt. Ein breites Doppelbett, eine Sitzgruppe, eine Minibar, ein Schreibtisch und Badezimmer direkt neben der Tür. Als erstes fällt mir auf, dass es hier für ein bewohntes Zimmer sonderbar ordentlich aussieht. Das Bett ist gemacht, eine Karte mit der Wettervorhersage des nächsten Tages klemmt fein säuberlich zwischen einer Flasche Wasser und einem sauberen Glas. Hier hat letzte Nacht niemand geschlafen. Der Umschlag für die Schlüsselkarten liegt auf dem Schreibtisch vor dem Fernsehgerät. Eine Schlüsselkarte steckt noch drin. Auf dem Tisch sehe ich ein weißes Kabel, das in der Lampe steckt, daneben eine leere Donutschachtel und ein kleiner Netzbeutel mit einem Knäuel Computerkabel. Auf dem Gepäckständer steht ein Rollkoffer, Handgepäckgröße. Große LED-Scheinwerfer auf drei Beinen beleuchten grell einige Stellen an der Wand und auf dem Boden. Dort kniet jemand in einem weißen Einweg-Overall und hält eine digitale Spiegelreflexkamera in den Händen. Am Handgelenk trägt er eine schwarze Uhr, der Kriminaltechniker. Neben dem Tisch steht eine Frau. Durchschnittliche Größe, das pechschwarze Haar zu einem Pferdeschwanz gebunden, braun gebrannt. Der graue Hosenanzug kann ihre athletische Figur nicht kaschieren. Sie lehnt am Schreibtisch, hat die rechte Hand auf die Hüfte gestützt, schiebt den Jackettschoß zurück und zeigt das goldene Abzeichen und das Gürtelholster mit einer Pistole von Smith & Wesson.
»Detective Dana Lopez, Mordkommission.«
Sie nimmt die Hand von der Hüfte und deutet auf den Mann am Boden.
»Keith Miller, Kriminaltechniker. Und Sie sind?«
»Special Agent Thomas Decker, FBI.«
»Special Agent Will Parker. Nennen Sie mich Will.«
Sie wirft mir diesen abschätzigen Kopfblick zu.
»Ernsthaft?«
»Kein Scheiß?« Miller rappelt sich auf. »Sind Sie das echt?«
Ich lächle und winke ihm zu. Miller streckt die Hand aus, aber ich ergreife sie nicht. Er trägt Latex-Handschuhe und ist auf dem Boden eines Hotels herumgekrochen. »Nein, danke.« Dana wirft ihm einen scharfen Blick zu. Aber bevor sie etwas sagen kann, fährt Decker fort.
»Ich habe Ihren Bericht gelesen. Er war ziemlich kurz. Warum setzen Sie uns nicht ins Bild?«
»Was für ein Bericht?« frage ich. Also wieder mal Puzzlestücke. Ich bekomme nie das ganze Bild.
»Es war nur eine Seite«, antwortet Decker. »So gut wie keine Einzelheiten.«
Ich erkenne die warnenden Anzeichen eines heraufziehenden Machismo, wie das erste Donnergrollen vor einem Sturm. Zyklon Decker. Dana strafft sich.
»Das Blut ist noch nicht mal trocken. Berichte sind hier nicht oberste Priorität. Auch nicht, wenn Sie beim FBI landen.«
»Das ist schon okay«, beschwichtige ich.
»Erzählen Sie mir einfach etwas über die Strahlung.«
Wenn ich auch nur die geringste Chance haben soll, das Einhorn zu finden, habe ich keine Zeit für Dominanzspielchen.
»Klar«,
Dana wendet sich von Decker ab.
»Als wir Kaplans Hotelzimmer betraten, haben wir es kurz durchsucht und einen schwarzen Pelican-Koffer unter dem Bett gefunden. Leer.«
»Die Vorschriften in diesem Staat verlangen von uns, nach chemischen und radioaktiven Spuren zu suchen«,
übernimmt Miller.
»Als ich den Geigerzähler aktiviert habe, hat er sofort an dem offenen Koffer Alarm geschlagen.«
Miller verstummt, rot im Gesicht.
»Was ist dann passiert?« frage ich. »Können wir bitte die Show am Laufen halten, Leute?«
»Miller hat uns befohlen, rauszugehen«, antwortet Dana. »Sehr nachdrücklich.«
»Ich war nur vorsichtig. Das müssen Sie bitte verstehen.«
Miller verschränkt die Arme vor der Brust und blickt auf den Boden.
»Aber ich habe vielleicht etwas überreagiert.«
»War es das erste Mal, dass der Alarm losgegangen ist?« frage ich.
»Ja«,
bestätigt Miller. Ich gehe zum Bett und bücke mich, um einen Blick darunter zu werfen. Die Höhe stimmt. Es gibt Platz darunter für einen Pelican-Koffer, der groß genug für ein Einhorn ist. Selbst für einen mit ausreichender Isolierung. Außerdem liegt dort ein weißes Kabel, das noch an eine weiße Mehrfachsteckdose angeschlossen ist.
»Wo ist der Koffer jetzt?«
»Im Labor«,
antwortet Miller.
»In abgeschirmter Verwahrung.«